Deutschlands bekanntester Spieltheorieprofessor Christian Rieck warnt jetzt vor einer Riesenkatastrophe, auf die Deutschland zusteuert. Was ihm besonders Sorgen bereitet, welche Verteilungskämpfe drohen und wie Professor Rieck jetzt die Crash-Szenarien an der Börse und die politischen Positionen der Parteien kurz vor der Europawahl beobachtet. Alles das gibt's heute im neuen Video bei Börse Online. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei Börse Online. Mein Name ist Marian Kopotsch, Leitung Digital, und wir sind heute zurück mit Professor Christian Rieck. Hallo Herr Rieck, schön, dass Sie wieder bei uns sind.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Herr Rieck, Sie sind Finanzwissenschaftler, Sie sind Professor für Finanzwesen an der Frankfurt University of Applied Sciences und Sie sind so Deutschlands bekanntester Spieltheoretiker. Wir hatten bereits Anfang des Jahres ein sehr spannendes Interview gemacht und heute wollen wir uns mal sowohl die politische Lage in Deutschland anschauen, wo es jetzt bald mit den Europawahlen losgeht. Wir wollen uns ein bisschen die wirtschaftliche Lage anschauen und natürlich die Börse. Herr Rieck, da zum Start. An den Börsen ruckelt es ja aktuell mal wieder ein bisschen. Man war jetzt in den letzten Monaten sehr verwöhnt. Es war nur eigentlich in eine Richtung nach oben gegangen. Jetzt wird es etwas unruhiger. Eine kleine Korrektur könnte drohen und wir wollen uns das Ganze heute mal spieltheoretisch anschauen. Was sind denn da aus Ihrer Sicht so die wichtigen spieltheoretischen Merkmale bei so einer Korrektur an der Börse? Wer verhält sich wie? Was sollte man tun?
Also ich habe ein bisschen den Eindruck, dass viele eigentlich implizit bei der Börse doch so ein bisschen an Casino denken. Also die tun häufig so, als gäbe es überhaupt gar keine fundamentalen Daten oder so etwas, sondern die tun so, als wäre das so eine Art Übereinkunft der verschiedenen Leute, die an der Börse handeln. Und dann, wenn diese Übereinkunft irgendwie anfängt zu wackeln oder so, dann geht es plötzlich runter. Also es ist bei vielen implizit dieses Modell, was die im Kopf haben. Und ich weiß nicht, ob ich damit so irrsinnig glücklich bin. Also natürlich gibt es diese Elemente. Und das Besondere bei der Spieltheorie ist ja auch, dass man sich damit beschäftigt, was denn passiert, wenn man mehrere Entscheider gleichzeitig hat, ja, die aufeinander reagieren, die alle eigene Ziele verfolgen und so. Und deshalb gibt es natürlich diese Ebene, dass dort auch, weiß ich, übertriebene Euphorie mal zwischendurch sein kann oder eine saure Gurkenzeit und so. Aber es muss sich ja am Ende immer an irgendetwas ausrichten, was eben fundamental da ist. Und das geht leider in solchen Phasen so ein bisschen verloren. Man tut es dann so, als wäre das alles nur noch völlig losgelöst und als gäbe es nichts Fundamentales. Und ich glaube, dass man das Erste, was man sich wieder in den Kopf reinhämmern muss, dass es dort eben durchaus etwas gibt. Also fundamentale Dinge, die man handeln möchte.
Und warum, wie erklären Sie sich das, dass viele Anleger dann einfach eben nicht mehr auf diese fundamentalen Dinge achten, sondern ja auch bei so einer Korrektur, bei so einem drohenden Crash regelrecht so in Panik auszubrechen drohen?
Naja, es sind ja beide Elemente zum gewissen Grad richtig. Ja, also es ist ja schon so, dass eben die einzelnen Teilnehmer aufeinander reagieren. Wir wissen, dass es irgendwelche Euphoriephasen geben kann und wir wissen auch, dass wenn so eine Euphorie zusammenbricht, es plötzlich auch komplett in die andere Richtung gehen kann. Das Erstaunliche ist für meine Begriffe, dass es bestimmte Effekte gibt, die prozyklisch wirken. Also wenn Sie sich beispielsweise mal ansehen, wie unser Geldsystem funktioniert, das basiert ja letztlich auf Kredit. Und dieses System sorgt dafür, dass wenn es irgendwie hochgeht auf Märkten, also auf nicht auf Kreditmärkten, ja, auf andere Märkte, zum Beispiel Eigenkapital, also Aktienmärkte oder so etwas, also wenn es dort hochgeht, dann verstärkt das normalerweise diesen Effekt, dass es noch stärker hochgeht, als es im anderen Fall gegangen wäre. Und damit haben wir bestimmte Effekte, die durch das Zusammenspiel der einzelnen Leute entstehen, die sich tatsächlich überlagern mit diesen Fundamentaleffekten. Und das verführt dann natürlich sehr schnell dazu, dass man dieses Fundamentale komplett vergisst. Es wäre falsch, beides zu vergessen. Also beides ist gleichzeitig da und es sind da einfach nur die warnenden Worte von mir. Man muss sich an irgendetwas orientieren, was auch in der realen Welt verankert ist. Woran merkt man so eine Verankerung? Normalerweise daran, dass man sich angucken muss, ja, was ist denn das eigentlich, was man dort gekauft hat? Also wir dürfen ja nicht vergessen, das sind Investitionen. Das heißt, das machen wir nicht, weil wir das so spaßig finden, jetzt ins Unternehmen zu kaufen oder so etwas, sondern wir machen das, um in der Zukunft mehr konsumieren zu können. Und das wird oft vergessen. Es wird häufig plötzlich so getan, als wäre das ein Konsumgut, was wir dort kaufen. Und wir vergessen, dass es nicht von unserem eigenen Spaß abhängt, sondern dass es davon abhängt, was dieses Unternehmen denn erwirtschaften kann. Ja, und dieser Aspekt, der geht eben verloren und der ist die Verankerung in der realen Welt, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss.
Ja, deswegen sagt man ja auch oft an der Börse, man soll in gute, vernünftige Unternehmen investieren und eben nicht zocken, das, was Sie am Anfang sagten. Also Börse ist eben nicht Casino, denn nur weil es an der Börse mal etwas runtergeht, bedeutet das ja nicht, dass das Unternehmen auf einmal viel schlechter arbeitet, dass dieses Unternehmen ihre Produkte auf einmal nicht mehr verkauft und kein Geld mehr erwirtschaftet. Genau deswegen ist es ja so wichtig, in gute, starke Unternehmen zu investieren. Dennoch wird es ja mal dazu kommen und kam es ja immer mal wieder, Herr Professor Rieck, dass es halt eben diese Panikmomente an der Börse gibt. Wie ist das dann trotz allem zu erklären, wenn diese Rationalität fällt? Und wie sollte man sich dann verhalten als Anleger?
Also ich wäre erstmal vorsichtig mit der Formulierung, die Sie gerade gewählt haben, dass dann die Rationalität fällt. Sie dürfen eins nicht vergessen, wenn tatsächlich eine Panik ausbricht und Sie sind mittendrin, dann ist das einzige Gescheite, was Sie tun können, mitzurennen. Also stellen Sie sich mal vor, Sie sind in einer riesigen Menschenmenge, da bricht auf einmal Panik aus und die wollen alle in eine Richtung rennen. Dann ist es eine verdammt schlechte Idee zu sagen, keine Panik, Leute, weil das ist gar nicht gerechtfertigt, was hier gerade passiert, sondern sind Sie verdammt gut beraten, in die gleiche Richtung mitzurennen. Und das Verrückte ist, dass Sie auf diese Art und Weise ja den Effekt davon vergrößern. Und diese Zusammenspiel, das gibt es natürlich auch dann, wenn wir so einen Crash erleben. Also Crash sind ja normalerweise sehr plötzlich, dass die kommen. Und das liegt einfach daran, dass von einem Gleichgewichtszustand in den nächsten gesprungen wird. Also vorher gab es einen Gleichgewichtszustand, haben sich gegenseitig die einzelnen Teilnehmer stabilisiert. Ja, das ist eben das, was wir als die normalen Phasen kennen. Und dann auf einmal, wenn so eine Panik ausbricht, also im weiteren Sinne, dann in dem einen Schlag ist es eben vernünftig mitzumachen und indem jeder mitmacht, vergrößert er das Ganze noch. Und damit ist das so explosionsartig und so wahnsinnig schnell. Deshalb ist es übrigens auch zum gewissen Teil nicht vorhersehbar. Also man sagt ja oft danach den Wirtschaftswissenschaftler, ihr habt es ja wieder nicht gemerkt, ihr wusstet ja wieder nicht vorher, dass irgendwo eine Krise kommt oder so. Mhm. Das liegt daran, dass es verschiedene Gleichgewichtszustände gibt und die unter bestimmten Bedingungen springen können. Und es hat keinen Zweck, immer über diesen anderen Gleichgewichtszustand zu sprechen, solange er nicht erreicht wird. Sie kennen das auch aus der normalen Welt. Ja? Also Sie würden jetzt nicht davon ausgehen, dass bei Ihnen, weiß ich, Ihre Möbelstücke alle von alleine umfallen. Ja? Sondern Sie gehen natürlich davon aus, dass die in diesem Gleichgewichtszustand bleiben, in dem Sie sich gerade befinden. Aber unter gewissen Umständen fallen Sie doch plötzlich um. Ja? Wenn, weiß ich, zu starker Wind war, Durchzug im Haus oder so, ja? Dass Sie dagegen gerannt sind oder so etwas. Und unter solchen Bedingungen fällt das um. Und es ist dann auch ganz plötzlich. Und das ist das gleiche Prinzip, was Sie auch aus solchen Märkten haben, wenn so ein Crash auftaucht.
Sprich, was Sie sagen, Herr Professor Rieck, wenn ein Crash auftaucht, dann müsste man eigentlich mitmachen. Das wäre dann das Richtige. Also auch verkaufen und mitrennen.
Ja, das Beste, was Sie tun können, ist früh dabei zu sein. Also wenn Sie direkt vor dem Crash, na sagen wir mal, genau am Anfang des Crashes, wenn Sie das als ganz eher, als einen der ganz frühen merken, und in dem Augenblick verkaufen ist natürlich das Beste, was Sie tun können. Denn in dem Augenblick wissen Sie, es wird eine gewisse Zeit lang weitergehen und dann können Sie einfach auch wieder nachkaufen. Die Problematik in der echten Welt ist natürlich, das ist gar nicht so leicht zu erkennen am Anfang. Also wir haben viele Situationen, in denen es so aussieht, als würde jetzt gerade ein Crash auftreten, kommt aber gar keiner. Und dann kann es sein, dass Sie eben plötzlich im falschen Zeitpunkt verkauft haben. Und das nächste Problem ist, man muss hier auch wieder erkennen, wann das zu Ende ist. Und das ist nämlich genauso schwierig. Es gibt dann eine gewisse Zeit, wo sich das stabilisiert und alle sagen, oh je, alles ist ganz schrecklich. Und dann auf einmal gibt es einen Zustand, in dem man eigentlich sagen muss, na jetzt ist es aber so billig, das kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Außerdem beruhigt sich die ganze Phase wieder. Das heißt, man könnte dann kaufen. Und den Mut muss man natürlich erstmal aufbringen. Was Sie da drin sehen ist, es ist eben erstmal gar nicht so ganz leicht, wirklich cleverer zu sein als der Markt. Also das ist immer so eine Sache, die man sich einredet, ja, dass man selber derjenige ist, der den Markt schlagen kann. Aber so einfach ist das eben nicht, denn Sie müssten dann auch auf dieser Metaebene die Sachen erkennen. Ja, also mal angenommen, Sie sind nicht gut da drin, Fundamentalwerte rauszufinden, das gilt für die meisten Privatanleger wahrscheinlich, dann können Sie ja immer noch gut da drin sein, als einer sozusagen bessere Antennen dafür zu haben, wann ein Crash auftaucht. Aber auch da gibt es natürlich jede Menge andere, die das ja auch versuchen. Und auch da ist es deshalb extrem schwer, wirklich besser als der Markt zu sein.
Am Ende dann also doch einfach buy and hold, weil wenn man es halt eben nicht schafft, wie Sie sagten, früh am Anfang zu verkaufen, dann ist es ja wahrscheinlich nicht so ratsam, irgendwann zwischendrin oder gar am Ende zu verkaufen. Das ist ja immer das Schlechteste. Buy high, sell low, was die Anleger da machen könnten. Also doch einfach buy and hold?
In gewisser Weise ja. Also wenn Sie sich mal angucken, was empirisch Privatanleger tun, da muss man leider feststellen, dass die in der Tat, wenn ein Crash kommt, zu lange auf diesem Trip bleiben, dass sie sagen, ach na, wird schon nicht so schlimm und das muss man aussitzen, das halten wir schon durch und weiß ich was. Und wenn das in der Zeit lang gekommen ist, dann auf einmal sagen sie, oh je, na, jetzt muss ich doch verkaufen. Und das ist eben normalerweise schon wieder die Zeit, wenn es fast vorbei ist. Sie müssen sich vorstellen, auch solche Marktinformationen kommen bei den Marktteilnehmern ja nicht zum gleichen Augenblick an. Also wer die ganze Zeit auf dem Bett ist oder sehr große Volumina verwaltet, der hat ja sein Ohr viel dichter auf der Schiene, als das Privatanleger tun. Das heißt also, wenn sich bestimmte Gerüchte bis zu denen rumgesprochen haben, bis zu den Privatanlegern, ist eigentlich die eigentliche Sache schon meistens durchgelaufen. Und daher würde ich tatsächlich sagen, für die meisten Privatinvestoren ist es wahrscheinlich wirklich das Beste, mehr oder weniger eine Buy-and-Hold-Strategie zu fahren. Aber auch da wäre ich ein ganz kleines bisschen vorsichtig. Man muss sich selber kennen und man muss eine Strategie haben, die zur eigenen Risikopräferenz passt. Und das bedeutet, wenn man zu sehr dieses Berg- und Talfahren nicht aushält, und das tun viele, dann ist es besser, eine Strategie zu haben, die automatisch umschichtet. Also das ist heutzutage eben unter dem Namen Roboberater bekannt. Ja, das ist eigentlich eine falsche Bezeichnung. Das ist eigentlich ein Portfolio-Konstanthalter. Also die guten Roboberater sind das. Ja. Und die sorgen dafür, dass man einigermaßen die Risikoposition gleich hält und sich eigentlich automatisch so ein bisschen antizyklisch verhält, soweit das dann eben bei einem effizienten Markt geht. Also das heißt, wenn der Aktienanteil immer größer wird, der riskante Anteil, dann schichten die einfach automatisiert um in so ein bisschen weniger riskante Größen und im anderen Fall kaufen die dann nach, wenn eben die Aktien billig geworden sind und deshalb der Portfolioanteil deshalb kleiner geworden ist. Und das ist eine Strategie, die sowohl psychologisch relativ gut funktioniert, also wir kommen damit dann mental einfach besser klar. Und es ist auch eine, bei der ich in Simulationen gesehen habe, dass sie sehr gut funktioniert. Also wenn Sie in der Umgebung sind und eigentlich keine Ahnung von den Fundamentaldaten haben, sich aber einfach nach einer solchen Portfolio-Rebalancing-Strategie verhalten, schneiden Sie unter sehr vielen Bedingungen einfach sehr gut ab. Also deshalb würde ich sagen, das ist so eine Art modifiziertes Buy and Hold. Und das ist eins, was sowohl von unserer Psychologie als auch von dem, was man aus so der Simulation und so herleiten kann, sehr gut funktioniert.
Ja, Sie sprechen da ja auch noch einen wichtigen Punkt an, nämlich viele Privatanleger haben ja auch immer das Gefühl, gegen die großen Investoren, gegen die Market Maker an der Börse halt eben nicht anzukommen. Und das haben Sie ja eben auch schon ein kleines bisschen angesprochen, dass diese großen Investoren, die natürlich viel Geld verwalten, die viel Know-how haben, viele Zugänge haben, halt auch eben dieses Wissen haben und dieses Wissen unter Umständen oder meistens viel früher als Privatanleger haben. Wie nehmen Sie da oder wie wird auch in der Wissenschaft so dieser, ich sag mal, der Kampf oder ja, der Zweikampf zwischen eben solchen großen Investoren und den Privatanlegern wahrgenommen?
Naja, die Großen können, also wir haben ja Fixkostendegression, ja. Also ob sie die Informationen beschaffen und 1.000 Euro anlegen oder keine Ahnung, wie viele Millionen, sind ja erstmal die Informationsbeschaffungskosten praktisch identisch. Und deshalb ist es so, dass relativ für die Großen diese Informationsbeschaffungskosten einfach niedriger sind. Und das äußert sich darin, dass die zum Beispiel, naja, mehr aktuelle Tages-, also minutenaktuelle Informationen, muss man eigentlich sagen, auswerten können. Ja. Dass die besser vernetzt sind, also sie frühzeitig mit, weiß ich, zum Beispiel Vorständen oder so irgendwie Kontakt haben und so, auf die Art und Weise einfach interne erfahren, bei denen es länger dauert, bis sie bei den Privaten ankommen. Also da ist überhaupt gar keine Frage, dass die am Ende besser informiert sind. Und das Verrückte ist auf diesen Märkten ja, dass man das zu einem gewissen Grad ausnutzen kann, aber nicht so sehr viel. Also im Idealfall kann man das nur genauso viel ausnutzen, wie es kostet. Wahrscheinlich wird es nicht ganz so sein. Wahrscheinlich wird man es ein bisschen besser ausnutzen können. Und das ist aber auch gleichzeitig wichtig, weil es sonst gar keinen Anreiz gäbe, dass es jemand macht. Also wenn sich diese Markteffizienzhypothese wirklich in ihrer Reinkultur ansehen, dann hieße die ja, kein Mensch brauchte mehr irgendetwas zu machen. Ja, also Sie merken schon, so ein bisschen Überrenditen müssen dafür schon möglich sein. Aber das ist am Ende eine Entlohnung dafür, dass man diese Informationen beschafft und letztlich ja durch das eigene Trading den anderen auch indirekt zur Verfügung stellt, dadurch, dass sich die Preise ändern. Natürlich muss man sehen, das sorgt ein bisschen dafür, dass die Privatanleger letztlich mit einer, also wahrscheinlich systematisch geringeren Rendite rausgehen müssten, aus einer rein theoretischen Überlegung heraus, und sich auch ein bisschen stärker zurückziehen müssten. Ja, also die theoretische Vorhersage wäre, die wissen, es gibt auf der anderen Seite, naja, so nicht echte Insider, aber welche, die halt ein bisschen besseres Wissen haben. Und wenn man weiß, dass auf der anderen Seite welche sind, die besser informiert sind als man selber, muss man sich ein bisschen stärker zurückziehen. Und das könnte übrigens auch durchaus eine Erklärung dafür sein, weshalb eben Privatanleger teilweise in diesen Märkten nicht so stark investiert sind, wie man vielleicht an anderen Stellen erwarten würde.
Wo sich Privatanleger allerdings ja auch vernetzen und gegen große Investoren ankämpfen. Das war ja zum Beispiel bei dieser GameStop-Saga so, wo sich ja Anleger über Reddit dazu abgesprochen hatten, halt den Shortsellern den Garaus zu machen und die Aktien zu kaufen. Da sieht man ja, also das ist auch ab und zu mal in die andere Richtung möglich, aber eher der Einzelfall, so wie es aussieht.
Ja, was Sie gerade ansprechen, ist eigentlich fast nochmal eine weitere Komponente. Märkte gehen ja eigentlich von ihrer Struktur her davon aus, dass viele kleine, nicht koordinierte Teilnehmer drauf sind. Ja. Das ist erstmal die Grundidee. In dem Augenblick, wo Sie plötzlich sehr große Player auf so einem Markt haben, sind ja viele Sachen, die man von der Markttheorie normalerweise so hergeleitet hat, gar nicht mehr gültig. Die können ja den Markt auch zum gewissen Grad beeinflussen. Und das war ja letztlich eine Situation, wo sich viele Kleine zusammengeschlossen haben und einfach gesagt haben, wir können in unserer Gesamtheit genauso auftreten, wie die Großen das die ganze Zeit machen. Ja, also über den Effekt, den ich eben genannt habe, die besseren Informationen, gibt es ja auch noch den Effekt, dass man auf die Marktpreise einen stärkeren Einfluss nehmen kann, wenn man in größer reist. Ich meine, dafür gibt es natürlich auch Marktaufsichten, solche Sachen, dass die versuchen, solche Sachen, sagen wir mal, so weit wie möglich in Schach zu halten. Aber natürlich gibt es den Effekt und wir alle wissen, dass, weiß ich, wenn bestimmte Long- oder Short-Positionen da sind, so Hedgefonds sich gegenseitig auch nicht in die Suppe spucken.
Ja.
Also zumindest nicht so viel, wie sie es eigentlich in der vollständigen Konkurrenz machen würden. Und das ist nicht weiter verwunderlich, also auch einfach ein ganz einfaches spieltheoretisches Ergebnis, dass die so eine Art Teilkartell gebildet haben. Ja, es ist kein echtes Kartell, ist auch keine Absprache oder so etwas, sondern das ist ein Verhalten, was letztlich dazu führt, dass sie mit weniger Konkurrenz arbeiten, als sie es normalerweise bei der vollständigen Konkurrenz tun würden. Ja, wie gesagt, das ist ein bekanntes Ergebnis und das ist jetzt eben teilweise auch durch viele Kleine, die sich koordinieren, eben auch erreichbar. Das war da eine Novum. Ja. Deshalb waren die Großen ja auch so, dass sich danach die Augen gerieben haben.
Was jetzt auch ein kleines aktuelles Beispiel dafür ist, bei der Trump-Media-Aktie, die ja Donald Trump da sozusagen rausgebracht hat, ein Vehikel irgendwie auf Donald Trump. Da sieht man ja auch sowas Ähnliches. Da haben sich ja Anleger auch schon ein bisschen gegen Shortseller verabredet. Und da wollte ich Sie fragen, Herr Rieck, wie sehen Sie dieses Konstrukt? Weil das finde ich jetzt einfach mal sehr spannend, ohne das irgendwie werten zu meinen, einfach spannend zu beobachten. Ein Präsidentschaftskandidat bringt irgendein Investmentvehikel raus. Das ist zwar eine Aktie, aber es ist ja kein so vernünftig gut funktionierendes Unternehmen. Und mit diesem Unternehmen finanziert Donald Trump scheinbar wahrscheinlich auch Teile seines Wahlkampfes. Ihm fließen ja da auch Aktienpakete zu. Wie beobachten Sie das und wie finden Sie das spieltheoretisch?
Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich das nicht wirklich beobachtet habe. Also ich kann da eigentlich nicht vernünftig zur Stellung nehmen, aber mal ganz abstrakt, also für diese spezielle Sache, ja, mal ganz abstrakt gesprochen. Am Ende versprechen Sie ja mit jeglicher Konstruktion dieser Art einen irgendwie gearteten Cashflow. Wenn es ein festverzinsliches Wertpapier ist, dann verspricht man einen Cashflow, den man vorher genau definiert hat und dann kann man auch genau festgenagelt werden, dass man den bringen soll. Wenn nicht, hat man eben einen Default. Bei anderen Konstrukten versprechen sie keinen genau definierten Cashflow, sondern sie versprechen da einfach nur, kann sich irgendwie gut entwickeln. Und wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es hier eigentlich nichts, woran wir so ganz richtig sehen können, was dabei rauskommen könnte, jemals an Cashflow. Ja? Also wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe mir das nicht näher angesehen. Wenn das so ist, dann deutet das relativ stark darauf hin, dass das eigentlich eher so eine Art Spende ist, wenn man es mal genau betrachtet. Und ich weiß nicht, ob die Leute das so sehen am Ende als Spende. Vielleicht tun sie es sogar auch. Also vielleicht ist das genau die Konstruktion. Vielleicht ist es auch so, dass dort Leute rein investieren, die sagen, na okay, wenn ich schon hier keinen Cashflow kriege, dann verschaffe ich mir damit vielleicht einen Präsidentschaftskandidaten, der am Ende dafür sorgt, dass ich an anderer Stelle einen Cashflow kriegen kann. Ja, dann müssen Sie sich genau angucken, wer das gekauft hat. Aber das kann natürlich sein, dass zum Beispiel solche indirekten Effekte passieren. Und was natürlich auch sein kann, ist, dass Leute es einfach überhaupt nicht verstehen und einfach denken, es steht irgendwie was Gutes drauf und ist eine Aktie, wird schon okay sein, wie die anderen Sachen auch. Und dann einfach reingehen, ohne sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Und das ist leider etwas, was Sie immer wieder beobachten können, dass es eine ganze Reihe Privatanleger gibt, die einfach nicht verstehen, wo sie dort hinein investieren, es aber trotzdem machen. Und jetzt sage ich Ihnen das Allerverrückteste, manchmal geht es sogar auch noch gut.
Ja, absolut, absolut. Da kann man dann halt immer nur, wie wir es ja auch versuchen in dem Video ein bisschen zu sagen, worauf man achten sollte, nämlich auf die fundamentalen Daten, sich auch nicht zu sehr aus der Ruhe bringen zu lassen. Was mich dann noch interessiert, Herr Rieck, leiten wir langsam auch so ein bisschen in dieses politische Thema über. Wir hatten vor 2 Wochen ein Interview mit Professor Hans-Werner Sinn, Deutschlands wohl bekanntestem Ökonom bei uns auf dem Kanal. Und Professor Sinn sagte, dass es in Deutschland in Zukunft womöglich Verteilungskämpfe zwischen Jung und Alt geben könnte. Das kommt daher nämlich, was wir im Moment auch beobachten in Deutschland, die Sozialkosten explodieren. Wir erwirtschaften im Moment sozusagen eigentlich nicht genug Geld, um diesen Sozialstaat aufrechtzuerhalten, ob das Krankenversicherung ist, Rentenversicherung, verschiedene Teile. Wie sehen Sie diese möglichen Verteilungskämpfe?
Also riesige Katastrophe, um es mal einfach zusammenzufassen. Wir haben ja uns eingeredet, es gäbe einen Generationenvertrag und der würde dafür sorgen, dass wir nicht aktienbasiert eine Rentenabsicherung haben müssen. Das wiederum bedeutet, dass wir letztlich nur auf einen ganz kleinen Teil der zukünftigen Wertschöpfung überhaupt zugreifen können. Ja, also wir tun ganz einfach so, Als müssten wir jetzt aus all den Bereichen, wo die zukünftige Wertschöpfung stattfindet, nur ein Segment rausschneiden, nämlich das, was in Deutschland durch Arbeitseinkommen erwirtschaftet wird. Und jetzt merken Sie schon an der Formulierung in Deutschland, also hier ändert sich ja die demografische Zusammensetzung, und durch Arbeitseinkommen. Und Arbeitseinkommen wird immer unwichtiger. Das heißt also, wir haben hier einen unfassbaren strategischen Fehler gemacht, dass wir das, was wir die ganze Zeit ins Ausland exportiert haben, nicht sofort auch vernünftig angelegt haben, so dass wir dann von zukünftiger Wertschöpfung im Ausland profitieren können, die zum Teil eine andere Alterszusammensetzung haben als wir. Also ich verstehe nicht, wieso ein so wirklich dümmlicher Fehler überhaupt jemals passieren konnte und warum es auch bis heute ganz viele Leute gibt, die einfach denken, Renten auf Aktienbasis zu machen, also auch meinetwegen auch staatlich darauf zu basieren, wäre in etwas Schädliches. Ich verstehe nicht, was in diesen Köpfen vorgeht und das kann einfach nur laut, dass die eben nicht die Zusammenhänge verstanden haben.
Ja, das wohl zweifellos. Man merkt ja schon leider, dass das wirtschaftliche Know-how in Deutschland schon ziemlich schlecht ist und vom Börsen-Know-how jetzt gar nicht mal zu sprechen. Nur wie kommen wir?
Ja, wenn ich das vielleicht einhalten darf, ja, das, was wir am Anfang hatten, dass viele die Börse als so eine Art Casino bezeichnen. Also gerade der Hans-Werner Sinn hat ja auch ein Buch rausgebracht, ja, schon länger her, aber trotzdem Casino-Kapitalismus. Ja. Also diese Vorstellung, das ist eigentlich ein reines Gezocke und ein reines Zufallselement, was dort stattfindet. Das ist eine ganz große Katastrophe, weil das in ganz vielen Köpfen herumgeistert. Und deshalb die einen glauben, sie können dort Geld reinsetzen und werden danach plötzlich reich, wie in einem Casino. Die behandeln das auch wirklich, als wäre es ein Spielcasino oder so etwas. Und die anderen, die dann sagen, naja, weil das ein Spielcasino ist, deshalb darf man da ja nichts reinsetzen. Und beides ist eben komplett falsch. Ja? Also beides sorgt eben dafür, dass wir ganz systematische Fehler machen, die in beiden Fällen absolut katastrophal sein können.
Wie könnten wir denn da jetzt wieder herauskommen, Herr Professor Rieck? Denn es kann jetzt ja auch nicht das Ziel sein, irgendwie die ganze Zeit die Generationen gegeneinander auszuspielen. Die Lage ist ja nun mal, wie sie ist. Wie müssten sich denn vielleicht auch die älteren Generationen und auch dann die jüngere Generation verhalten, um irgendwie wieder zu einem auch wirtschaftlich faireren Miteinander zu kommen?
Naja, das ist ein bisschen die Frage, ob nicht in Ihrer Frage letztlich etwas verlangt wird, was am Ende überhaupt gar nicht technisch möglich ist. Also stellen Sie sich einfach mal vor, die jüngere Generation, wie soll die denn bitteschön überhaupt in Deutschland genau das erwirtschaften, was dieser riesengroße Berg von dann vorhandenen Rentnern denn braucht? Ja, also ich meine, die geburtenstarken Jahrgänge, die gehen jetzt nacheinander in Rente, das fängt jetzt gerade so an, und das sind die, die bisher in der Vergangenheit den Großteil der Arbeitskräfte ausgemacht haben. Also wie soll das denn überhaupt gehen? Also natürlich gibt es einen Verteilungskampf in der Weise, dass die dann Jungen sagen, ihr spinnt ja wohl, bei uns das Ganze wegzuversteuern, nur damit die Alten leben können. Ja, also das bedeutet, die werden einfach sagen, das wird von unserer Seite aus nicht möglich sein, ja, sagen die Jungen. Und die Alten sagen, ja, aber wir haben doch damals auch und so weiter. Und dann merkt sie das ganze Schlamassel. Stecken übrigens auch andere Anreizprobleme drin. Die Rentenansprüche, die man hat, sind ja völlig unabhängig davon, wie viele Kinder man bekommen hat. Und das ist ein Problem. Das hat nämlich die ganze Zeit zur Folge gehabt, dass Kinder letztlich eine unglaublich teure Angelegenheit sind, die aber nicht in einer landwirtschaftlichen Gesellschaft dann selber die eigene Altersvorsorge garantieren oder so etwas, sondern im Gegenteil, man hat die ganze Zeit die Kosten und die Gemeinschaft erntet aber die Früchte, die damit dranhängen. Und deshalb braucht man sich nicht zu wundern, dass wir über Jahrzehnte hinweg einfach eine unfassbar niedrige Geburtenrate hatten, weil natürlich jeder sagt, naja, dann mache ich die Kosten einfach lieber ein bisschen niedriger. Ja, deshalb haben wir dann plötzlich eben nicht mehr, weiß ich, 3 oder 4 Kinder pro Familie, sondern eher 1 oder 2, wenn überhaupt. Und das führt dazu, dass eben dieser klassische Generationenvertrag, wie der immer genannt wird, ja auf Dauer nicht funktionieren kann. Wie gesagt, insbesondere dann nicht, wenn Arbeitseinkommen sowieso weniger wert werden. Also wie das sozusagen einfach nur von den beiden Generationen aus betrachtet funktionieren soll, erschließt sich mir überhaupt nicht. Und ich glaube, da gibt es keine normale Lösung. Aber es gibt natürlich was anderes. Denn wir haben über lange Zeit hinweg ja relativ viel ins Ausland exportiert. Und solche Sachen sind ja teilweise jetzt auch noch versteckt, zum Beispiel in Target-Seiten oder so etwas. Und das ist ja auch nicht besonders produktiv. Aber mal auch da wieder abstrakt gesprochen, oder dass ich jetzt hier auf einen konkreten Vorschlag festgenagelt werden will. Aber wir müssen dafür sorgen, dass wir zum Beispiel die Target-Seiten und auch andere Ansprüche, die wir eigentlich im Ausland erworben haben, dass wir die so produktiv anlegen, dass wir dann eben tatsächlich von der zukünftigen Arbeitskraft von dort auch profitieren können. Und das ist für meine Begriffe sowieso die Sache, die wir weltweit machen müssen. Ja, dass wir einfach dafür sorgen, dass wir eben nicht lokal so eine Art Klumpenrisiko haben, sondern dass wir dort eben versuchen, das möglichst weltweit zu verbreiten und dann auch durch eine gewisse Generation Überlappung, die ja bis heute stattfindet, eben auch noch richtig profitieren können. Und wenn ich da auch noch was weiter zu sagen darf, wir müssen uns im Augenblick ansehen, wo wird es denn wirtschaftlich weltweit bergauf gehen? Und das sind natürlich die Länder, die einfach junge Leute haben. Also da brauchen sich gar keine Illusionen hinzugeben. Und das sind für meine Begriffe die Länder, bei denen wir heute eben sehen müssen, dass wir sagen, okay, prima. Selbst jetzt ist es für meine Begriffe nicht zu spät, sich dort noch in irgendeiner Form dran zu beteiligen, die weiterzubringen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wir dann eben in, weiß ich, 10 oder 20, 30 Jahren oder so etwas auch davon profitieren, dass wir die weitergebracht haben.
Wie ist denn sowas zu erklären, Herr Professor Rieck, dass es überhaupt so weit kam? Man muss ja auch schon in den letzten Jahrzehnten in der Politik ja immer wieder gesehen haben, das könnte zum Problem werden, das könnte zum Problem werden. Gerade das Thema Rente. An sich funktioniert es ja eh schon nicht mehr, das Rentensystem, weil der Staat ja Unmengen an Milliarden jedes Jahr beisteuern muss, damit es irgendwie überhaupt noch funktioniert. Warum hat die Politik nicht irgendwie früher eingegriffen? Klar, vielleicht unpopulär sagen dann immer viele, aber irgendwer muss ja vielleicht mal was tun.
Naja, das sind ja unsichtbare Abläufe, die sie dort teilweise haben. Also Rentenprobleme in 30 Jahren sind ja Dinge, die sehr abstrakt sind. Und darüber kann man abstrakt irgendwie sprechen und so tun, als würde man die Sache wirklich angehen. Es ist dann aber wesentlich schlauer, Maßnahmen zu ergreifen, die immer in der Gegenwart auch noch gut aussehen. Das war ja so ein bisschen die Spezialität der Merkel-Regierung. Einfach letztlich auf Lasten anderer, meinetwegen auch zukünftiger Generationen, zu leben, aber auf eine ganz andere Weise, als jetzt immer erzählt wird, sondern eben einfach beispielsweise diese demografische Rente, so wird das ja manchmal genannt, ja, die einfach einzusacken und dann aber nichts damit vorzubauen. Und das wirkt in dem Augenblick natürlich besser. Also das wirkt bequem. Ja. Und das ist ja auch genau die Zeit, wurde ja bei Merkel ja so wahrgenommen. Ja. Was alle gesagt haben, das ist ja eine bequeme Zeit und so. Und das ist aber eben damit eine Zeit gewesen, von der Substanz gelebt wurde. Und es wäre eben unpopulär gewesen, dort Maßnahmen zu ergreifen, die den im täglichen Leben sichtbar geworden wären, ohne aber diesen wirklichen Benefit für die Zukunft verständlich zu machen. Und deshalb haben sie da ein ganz klares Anwaltsproblem. Übrigens auch schon bei Adenauer. Also warum hat der denn damals beispielsweise genau diese Form von Rente verwendet? Na, der hat sie deshalb verwendet, weil zu seiner Zeit die Beiträge reingeflossen sind, aber er noch nichts zahlen musste. Natürlich ein super Deal für einen Politiker in dieser einen Zeit, weil der dann immer sagen könnte, ja, guck doch mal, es geht doch alles. Und dass, weiß ich, zwei Generationen später die Probleme auftauchen, die er natürlich damals schon sehen konnte, schreibt ihm doch keiner mehr zu. Ja, also selbst heute, ja, denkt doch keiner mehr daran, dass das Fehler sind, die letztlich auf Adenauer zurückgehen.
Okay, das ist spannend. Wie sehen Sie denn dann die aktuelle politische Lage, Herr Rieck? Denn ein bisschen scheint die Politik erkannt zu haben, okay, man muss was tun, die Wirtschaft stärken bei den Sozialkosten. Und da geht es jetzt nicht darum, dass Deutschland kein Sozialstaat bleiben soll, nur es soll halt kein überbordener Sozialstaat werden oder kein überbordener Sozialstaat bleiben. Das bescheinigt uns ja teils auch das Ausland, dass einfach viel zu viele Anreize gesetzt werden, eben nicht zu arbeiten, statt zu arbeiten. Wie sehen Sie da in diesem ganzen Kontext aktuell die politische Lage in Deutschland?
Ja, ist schon klar, ja. Wir haben tatsächlich eine ganze Reihe Fehlanreize. Ich glaube, das muss man schon sehen. Und dass wir im Augenblick an wirklich jeder Stelle, egal wo wir hingucken, plötzlich einen Arbeitskräftemangel haben, das ist ja auch was Auffälliges. Also das kann ja irgendwie nicht so ganz stimmen. Da merken wir, da müssen ja Fehlanreize dahinter sein. Und wir machen im Augenblick einen für meine Begriffe gesellschaftlich großen Fehler, nämlich wir sehen nicht, dass die Zukunft nicht aus einer Sache besteht, dass die nicht monogerichtet ist, ja, sondern dass es dort einfach mehrere Dinge gibt, die in der Zukunft wichtig sind. Und wir unterhalten uns in Deutschland im Augenblick für meine Begriffe fast ausschließlich über die Klimageschichten, die wichtig sein mögen, aber nicht als einziges. Und wir können nicht einfach diesem einen Ziel alles andere komplett unterordnen und uns danach dann auf einmal wundern, dass alles nicht mehr richtig funktioniert. Also was Sie gerade gesagt haben, dass wir erkannt haben, dass die Wirtschaft gestärkt werden muss, da kann ich wirklich leider nur trocken lachen. Also das Gegenteil ist der Fall. Es wird im Augenblick ja fast alles getan, um die Wirtschaft zu schwächen. Das muss man wirklich einfach mal so offen aussprechen.
Ja, okay.
Und wenn Sie sich Unternehmer in Deutschland ansehen, die denken ja alle irgendwie darüber nach, das Land zu verlassen. Und das tun die ja nicht aus Spaß, sondern das tun die deshalb, weil dort einfach ein Problem besteht. Und nochmal zu diesen Zielen zurück. Wenn man nicht versteht, dass die Zukunftsplanung daraus besteht, viele verschiedene, auch konkurrierende Ziele unter einen Hut zu bringen, macht man ganz entscheidende strategische Fehler. Und ich kann Ihnen dafür ein Beispiel sagen. Ja? Also stellen Sie vor, Sie sind bei einem Rennen unterwegs. Dann kommt es bei einem Rennen ausschließlich darauf an, dass Sie am Ende auf dem ersten Platz sind. Das ist das Einzige, was zählt. Alles andere, ja, also Platz 2 und 3 vielleicht noch so ein bisschen, aber alles andere danach ist völlig unerheblich. Ob Ihnen das Auto auseinanderfliegt, ob Ihnen die Reifen explodieren oder sonst was, natürlich nach der Ziellinie, ist vollkommen wurscht, darauf kommt es überhaupt nicht drauf an. Und so funktioniert aber das echte Leben nicht. Und wir handeln im Augenblick aber so. Wir ordnen alles einem einzigen Ziel unter und merken nicht, dass die ganzen anderen Ziele, die wir haben, damit auf einmal vernachlässigt werden und vielleicht uns auch in eine strategische Position bringen, bei der wir dieses eine Ziel gar nicht mehr verfolgen können. Und das sehe ich schon als eine große Katastrophe an, dass wir da irgendwie diesen Interessensausgleich auch komplett verloren haben.
Ja, und es scheint ja auch so, dass man diesen Interessenausgleich auch gar nicht mehr wünscht. Also wenn dieses kritisiert wird, wird man ja auch direkt in eine gewisse Ecke gestellt. Sei es in den Medien, auf YouTube, im normalen Leben, dann heißt es ja immer, ja, wollt ihr etwa nicht das Klima retten oder wollt ihr dieses und jenes? Wie kamen wir denn da auch dahin, dass wir in der Demokratie, die wir sind und die wir scheinbar alle wollen, gar nicht mehr demokratisch streiten können?
Naja, auch da müssen Sie sich vorstellen, dass natürlich es immer Interessensgruppen gibt, die gerade keinen offenen Meinungsaustausch haben wollen. Es ist einfach so. Und wenn Sie gerade in einer tollen Position sind, dann wollen Sie natürlich, dass möglichst wenig diese Position irgendwie angreifen können. Also das ist ja erstmal ein normales Interesse. Und deshalb gibt es ja in den westlichen Demokratien immer dieses Prinzip der Gewaltenteilung. Also man sagt, wir wissen, dass das ein Problem ist. Und weil wir das wissen, sorgen wir dafür, dass sich die verschiedenen Gruppen, die alle Einfluss haben, gegenseitig die Waage halten und gegenseitig daran hindern, bestimmte Sachen zu machen. Und dann ist eine ganz unsägliche Entwicklung eingetreten. Es ist auf einmal eingetreten, dass wir uns eingeredet haben, ja, aber bestimmte Aussagen innerhalb dieses Konzerts, die sind nicht mehr zulässig. Also wer die auch nur äußert, der ist irgendwie außerhalb dieses Diskurses. Das ist natürlich ein Trick, ist, den erstmal bestimmte Gruppen versuchen, ist vollkommen klar. Das Dumme ist, dass es am Ende gelungen ist, tatsächlich diesen Diskurs so weit zu verengen, dass es am Ende auch durchgekommen ist. Ja, also dass am Ende auf einmal man letztlich Zirkel hat von Personen, die so stark jeden angreifen können, der dort rausgeht aus diesem Korridor, dass damit eben tatsächlich am Ende bestimmte Positionen nicht mehr vertreten werden können. Also unsere Gewaltenteilung ist hier einfach zu einem so starken Teil bereits ausgehebelt worden, dass ich mir darüber ernsthafte Sorgen mache.
Wie müsste man dem denn jetzt begegnen? Weil wenn man das so hört, Gewaltenteilung ausgehebelt, das hört sich ja nun wirklich nicht gut an.
Naja, als allererstes, glaube ich, muss man mal verstehen, wie wichtig diese Gewaltenteilung ist. Also das ist, glaube ich, das Erste, was man wirklich verstehen muss. Das Nächste ist, man muss verstehen, dass es einzelne Gruppen gibt, die ein Interesse daran haben, andere mundtot zu machen. Und es muss also gerade jetzt auch die Journalisten beispielsweise, die ich mal einfach als die vierte Gewalt hiermit bezeichnen würde, wie es ja auch manchmal gemacht wird, die müssen sich einfach auch darauf besinnen, dass sie ihre eigenen Rechte schützen müssen, dass sie dafür sorgen müssen, dass ihnen das nicht weggenommen wird. Und die machen im Augenblick diesen unfassbaren strategischen Fehler, dass die einfach mit einstimmen in das Konzert und einfach sagen, ja, genau, da gibt es bestimmte Sachen, die darf man nicht sagen und nicht merken, dass das früher oder später auch gegen sie selber verwendet werden kann. Also das beste Beispiel dafür ist für meine Begriffe die CDU, die große Teile dessen, was früher den Kern der CDU ausgemacht hat, plötzlich selber angefangen hat auszugrenzen und zu sagen, nein, das ist jetzt nicht mehr im demokratischen Spektrum mit drin. Und das hat eine Zeit lang gewirkt wie eine vernünftige Strategie, weil damit die CDU Richtung SPD marschiert ist, denen sozusagen die Wählerstimmen wegnehmen konnten und konnten dann immer noch dieses Mantra aufrechterhalten, rechts in der CDU darf es nichts geben. Aber wir merken jetzt, so richtig gut klappt das ja nicht mehr. Und auf einmal gibt es eben doch plötzlich etwas rechts von der CDU und sie hat sich aber selber dieser strategischen Position beraubt. Und das ist eine Sache, die kann man für meine Begriffe schon erklären aus der Geschichte heraus. Also jeder einzelne Entscheider dort hat immer so einen minimalen Vorteil und bewegt sich dann in eine bestimmte Richtung. Aber vom Resultat her ist es natürlich etwas, was jetzt, sagen wir mal, kein so ganz idealer Zustand ist.
Nee, da haben Sie auf jeden Fall recht. Und wir hatten auch schon in unserem letzten Video halt über die Positionen der Parteien gesprochen. Sie hatten sozusagen gesagt, dass die Grünen in dem Sinne genau das machen, was sie immer versprochen haben und auf ihr Klientel einzahlen, dass die FDP sich eigentlich eher obsolet macht. Sie haben jetzt auch gesagt, die CDU hat sich ihres Kerns beraubt. Wie sehen Sie denn aktuell die einzelnen Parteien? Wie haben die sich positioniert? Gerade jetzt auch im Hinblick, Europawahl steht Anfang Juni an. Im September sind wichtige Landtagswahlen in Ostdeutschland, in 3 Bundesländern. Die Ampel steht ja weiterhin vor einer größeren Belastungsprobe, meiner Meinung nach, auch wenn sie das selbst nicht so wahrhaben will.
Naja, also da hat sich, glaube ich, meine grundsätzliche Analyse von damals nicht so wirklich gewandelt. Also gucken Sie sich mal an, welche Parteien strategisch es richtig machen. Und da gibt es genau zwei für meine Begriffe, nämlich allen voran die Grünen und dann mit einigem Abstand dahinter die AfD. Was machen die richtig? Also zum einen, die sind sie ähnlicher, als man denkt. Ja? Also viele sagen, das ist ja völlig absurd, dass ich die beiden so häufig in einem Atemzug nenne. Aber die sind schon in gewisser Weise ähnlich, wenn auch nicht in den Positionen, aber in der Vorgehensweise. Und sie sprechen erstmal viele Emotionen an. Das ist natürlich eine Sache, die ganz sinnvoll ist, wenn man sowieso nur diese kurzfristigen Aufregungen hat. Zum anderen ist es aber auch so, dass beide Parteien sich nicht um die Wähler kümmern, die sie sowieso nicht wählen. Also das ist ein großer Fehler, den viele Parteien machen. Ja? Die fürchten sich immer vor Kritik von der Seite von Leuten, die sie sowieso nicht wählen werden. Und das kümmert die Grünen beispielsweise überhaupt nicht. Ja, also die verstehen, dass je mehr sie von der einen Seite gehasst werden, sie desto mehr geliebt werden von der Seite der Leute, die sie lieben werden. Also deshalb sind die Grünen für meine Begriffe diejenigen, die strategisch mit weitem Abstand vor den anderen voraus sind und das wirklich absolut konzeptionell richtig machen. Es gibt auch einen anderen Aspekt, der ganz häufig übersehen wird. Nämlich die Grünen haben natürlich verstanden, dass die CDU in der Vergangenheit diesen strategischen Fehler gemacht hat, ihren ehemaligen, also einen Teil ihres ehemaligen Markenkerns jetzt sozusagen unverwendbar zu machen. Und viele denken ja, bei dem nächsten Wahl ist ja sowieso, sind die Grünen weg und so. Das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Denn wie gesagt, die Grünen verärgern sehr viele Leute. Und was machen die denn dann? Wählen die dann auf einmal die CDU? Und die Wahrheit ist doch, nein, die wählen dann eben nicht CDU, sondern die wechseln sehr viel zur AfD. Bin ich mir relativ sicher, dass das genau die Reaktion ist. Und die wiederum können nicht koalieren mit denen, die ja dann eigentlich das früher auch mal gewollt haben. Ja, also im Grunde genommen ist das eine total geschickte Strategie der Grünen. Und ich bezweifle auch, dass das zufällig ist. Ja? Ich glaube, dass die einfach wirklich sehr gute Strategen haben. Und da sollten die anderen Parteien wirklich einfach mal hingucken und diese strategischen Elemente mit übernehmen. Ja, einfach verstehen, was da gerade funktioniert. Ja? Aber wie gesagt, auf der Ebene kann ich sagen, würde ich nur Hut ab. Ja? Wer das absolute Schlusslicht bildet, ist nach wie vor die FDP. Also was jetzt Strategie angeht. Ja? Denn die FDP hat eine verfolgte Strategie, die in dem Drei-Parteien-System funktional war. Ja? Die war so, dass sie sich anflanschen konnte an die beiden großen Gruppen. Und damit war die FDP in einer Position, in der sie unglaublich mächtig war, weil sie durch diese Möglichkeit, mit beiden zu koalieren, immer hin und her springen konnte. Sie waren Königsmacher. Und die verstehen einfach nicht, dass diese Strategie jetzt nicht mehr funktioniert. Sie sind einfach nicht mehr Königsmacher. Und deshalb müssen sie sich festlegen. Sie können nicht mehr zweigleisig fahren, wie sie es früher gemacht haben, oder vielleicht insgesamt sogar mehrgleisig, sondern sie müssen sich einfach auf eine der Richtungen festlegen. Und seien wir ehrlich, sich auf die linke Richtung festzulegen, wäre Suizid, denn da gibt es wirklich bessere Alternativen. Ja, also wer links will, der wählt dann eben auch links. Ja? Also das heißt, es wäre vollkommener Quatsch, dann weiter sich in der Richtung positionieren zu wollen. Das heißt also, die FDP muss eigentlich sich vollkommen klar so positionieren, wie sie ja von außen auch gesehen wird. Also viele werfen der FDP ja vor, dass sie eigentlich eine rechte Partei geworden sei und so weiter. Das heißt, wenn man sowieso schon so gesehen wird, dann muss man sich natürlich auch so positionieren, sonst funktioniert hier am Ende gar nichts mehr. Das haben sie aber nicht verstanden, das werden sie wahrscheinlich auch nicht mehr verstehen. Und daher gebe ich der FDP einfach überhaupt keine Zukunft.
Wenn wir jetzt in Richtung Europawahl schauen oder auch Landtagswahlen, Sie haben es angesprochen, vermutlich wird die AfD auch relativ stark abschneiden, relativ viele Stimmen bekommen. Und die Altparteien sagen ja auch immer, gerade auch die CDU, wir koalieren auf gar keinen Fall. Also da geht nichts. Könnte es dennoch zu einem Szenario kommen, weil so ganz traue ich dem Braten nicht, dass da nicht in Zukunft, vielleicht noch nicht jetzt, vielleicht auch noch nicht bei den Landtagswahlen, aber vielleicht bei den Bundestagswahlen 2025, dass da eben doch eine Altpartei, vermutlich die CDU, dann mal mit der AfD koalieren wird, weil sonst auch fast ja gar nichts anderes mehr geht. Sie haben es angesprochen, was geht denn sonst noch? Man kann ja dann wahrscheinlich nur CDU, SPD, Grüne oder sowas machen, was die Gesamtsituation ja kaum verändern würde.
Also erstmal möchte ich Sie auf eine Kleinigkeit hinweisen, was Sie gerade verwendet haben, nämlich Sie haben das Wort Altparteien verwendet. Und das bestätigt nur das, was ich vorher gesagt habe, dass eben auch die AfD dort strategisch sehr geschickt vorgegangen ist. Denn das ist ein Begriff, den hat die AfD irgendwann mal erfunden. Und das ist etwas, was sie sprachlich dann geradezu aufdrängt. Ja, also sie merken daran, dass man das rein bildlich erstmal als eine Vorstellung übernimmt. Mhm. Ja, also man übernimmt es tatsächlich.
Mich erwischt.
Unausgesprochen. Ja, also das ist ja keine Sache, die sie jetzt absichtlich gewählt haben oder so etwas, sondern es ist etwas, was in den Kopf rumschwirrt. Da gibt es die alten Parteien und auf der anderen Seite gibt es die Alternative. Also das ist, wollte ich jetzt nur einfach mal hervorheben, ja, dass dort eben tatsächlich gelungen ist, diese Message zu transportieren. Ja, ob die jetzt richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt, aber sie wird erstmal so transportiert. Jetzt zu dieser Geschichte mit diesen Brandmauern. Das ist für meine Begriffe etwas, was man eigentlich als so eine Art Kartelldenken betrachten kann. Wir hatten das ja häufiger. Also das gab es ja gegenüber den Grünen am Anfang auch, nicht so lange wie hier, aber es gab es auch gegenüber den Grünen, es gab es gegenüber den Linken. Und wir wissen, das ist in erster Linie etwas, wo man den Wählern eigentlich mit suggerieren möchte, die braucht ihr nicht zu wählen, eure Stimmen sind verschenkt. Ja, das ist ja letztlich die Geschichte, die dahinter steht. Und da versuchen eben tatsächlich diejenigen, die im Augenblick noch in dem sozusagen inneren Zirkel drin sind, sich auf die Art und Weise die anderen erstmal teilweise vom Hals zu halten. So, das ist erstmal eine ganz normale Strategie. Und manchmal kann es eben sein, dass so etwas anschließend aufweicht, weil es, um einen schönen spieltheoretischen Begriff zu verwenden, weil es nicht teilspielperfekt ist. Also wenn Sie vorher sagen, das werde ich niemals tun, will derjenige, der Sie in der Zukunft sein werden, das nicht umsetzen. Und das Problem sehen natürlich sehr viele Leute. Und daher glaube ich, dass das etwas ist, wo man also zumindest mal potenziell immer davon ausgehen muss, dass hier sowas vielleicht auch wieder aufweicht. Nun wäre ich hier ein bisschen vorsichtig. Also bei den Grünen ist es ja so, die sind zwar am Anfang ausgeschlossen worden, aber die hatten ja eine Geschichte, die sie erzählt haben, die, sagen wir mal, sehr hohen emotionale Akzeptanz hervorruft, muss man sozusagen. Ja, also die haben am Anfang ja gezeigt, wollen Natur schützen und so. Ja, das sind ja alles Dinge, die sehr positiv belegt sind. Nun sind die Dinge, die AfD sagt, sehr häufig nicht positiv belegt, also zumindest von vielen Leuten nicht. Und weil das so ist, ist es hier wesentlich teurer, ich spreche immer in den spieltheoretischen Begriffen, ist in Zukunft wesentlich teurer, auf einmal seine eigene Zusage oder in dem Fall Ablehnung nicht aufrechtzuerhalten. Daher könnte ich mir vorstellen, dass hier die Kosten in dem Augenblick viel zu hoch wären, tatsächlich dort das zu machen. Und auf die Art und Weise bleibt es sozusagen teilspielperfekt. Sie haben eben davon gesprochen, dass es bei der Bundestagswahl sich plötzlich ändern könnte. Ich halte das für völlig ausgeschlossen, dass so etwas bei der Bundestagswahl als erstes probiert wird. Also wenn, dann wären solche Sachen tatsächlich eher, dass es mal auf Landesebene losgeht und vielleicht in einzelnen Städten und so weiter, das, was man ja zum gewissen Grad auch beobachten kann. Und erst, wenn sich das im normalen Diskursfenster befindet, erst dann, glaube ich, würde eine Partei das Risiko eingehen, in der Richtung sich zu... Vorher glaube ich nicht, dass sie das tun würden, weil es eben so riskant ist.
Herr Professor Rieck, jetzt haben wir einen ordentlichen Bogen geschlagen. Wir hatten die Börse behandelt und da mögliche Crash-Szenarien, wie man sich verhalten sollte in einem solchen Szenario. Wir sind etwas zu dem wirtschaftlichen Standort Deutschland gekommen, zu dem Problem mit den Sozialkosten, jetzt am Ende politisch. Was beschäftigt Sie denn aktuell am meisten und warum?
Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen sprunghaft in dem, was mich beschäftigt. Ehrlich gesagt beschäftige ich mich im Augenblick am meisten Bitcoin, lustigerweise. Und zwar deshalb, weil das etwas ist, was eigentlich allen Vorhersagen der klassischen Wirtschaftswissenschaften widersprochen hat. Und man sich bei solchen Sachen fragen muss, ja, was liegt denn eigentlich dahinter? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das liegt einfach daran, dass alle beteiligten Seiten letztlich Argumente verwenden, die überhaupt nicht zusammenpassen. Ja. Also ich schreibe darüber auch gerade ein Buch, Bitcoin Weltuntergang, nicht Welt, sondern Gelduntergang. Ja. Das ist aber noch nicht fertig. Also kann man, glaube ich, sogar noch nicht mal vorbestellen. Ja. Also wie gesagt, Bitcoin Gelduntergang, das ist dieses Wortspiel mit dem Weltuntergang. Und die Idee dahinter ist, dass ich einfach nur rauskriegen möchte, unter welchen Bedingungen ist eigentlich so eine Konstruktion wie Bitcoin überhaupt rational denkbar? Und das ist, wie gesagt, nicht so direkt auf der Hand liegend. Und es wird eben besonders dadurch erschwert, dass im Grunde genommen beide Seiten auf einer ganz elementaren Ebene anders abgebogen sind und das nicht merken. Und deshalb werden die ganzen Argumentationen inkonsistent. Ja. Also wie gesagt, das ist das, was mich gerade am meisten interessiert, ob man sowas überhaupt rational darstellen kann. Und gleich mal als kleiner Spoiler, also es geht tatsächlich, aber es sagt für meine Begriffe was anderes, als man normalerweise denkt.
Aber das ist ja super spannend. Also ich persönlich bin ja auch Bitcoin überzeugt, nenne ich es mal, auch als Investment und von der Blockchain her. Lassen Sie uns da gerne, wenn das Buch dann rauskommt, ein Interview zu machen. Wir haben ja auch viele Bitcoin-Videos auf dem Kanal. Das interessiert die Leute immer, also sehr spannend.
Ja, sehr gerne.
Ja, Herr Professor Rieck, vielen Dank. Wir sind heute viel rumgekommen. Ich glaube, wir konnten in einige Themen noch mal etwas Licht ins Dunkel bringen. Wieder ganz herzlichen Dank für das Interview.
Ja, ich danke Ihnen.
Und wie immer bleibt mir somit am Ende nur zu sagen, bleibt investiert.